Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört in the
bitte beibehalten.
Ja, ihr hört Insert Moin, das beschreibt ganz gut, wie wir uns fühlen. Es ist Montagmorgen, die Folge für heute nehmen wir direkt jetzt nach der anstrengenden Gamescom-Woche auf. Ich bin der Manu und bei mir ist natürlich der wunderbare Michi. Micha, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ach, ich bin schon völlig verwirrt. Also Insert Moin, wir wollen noch mal ein bisschen über die Gamescom reden, weil wir gemerkt haben, die Folgen, die wir von vor Ort aufgenommen haben, da haben wir noch gar nicht alle Titel wirklich eingebunden, über die wir sprechen wollten. Deswegen setzen wir uns jetzt heute noch mal zusammen und machen so eine Art kleinen Nachschlag zur Gamescom statt der Tageszusammenfassung noch mal einfach einzelne Titel rausgepickt, weil wir halt während der Gamescom-Woche auch immer geguckt haben, welche Spiele passen zum Besprechen mit den Gästen, die wir dabei hatten. Ganz lieben Gruß noch mal an Michi, an Alex und natürlich auch an Sebo von IGN, die sich da mit uns stundenlang zusammengesetzt haben. War eine super Stimmung, hat sehr viel Spaß gemacht und da sind ein paar Spiele hinten runtergefallen, über die wir jetzt aber unbedingt noch reden wollen, Micha. Und deswegen steigen wir auch direkt ein mit dem Titel, den wir sogar schon angeteasert hatten, nämlich The Sinking City. Da hattest du ja gesagt, dass du dieses Cthulhu-Spiel gesehen hast und Sinking City geht in die ähnliche Richtung. Dann habe ich mich am nächsten Tag direkt auf den Weg zur Indie-Arena gemacht, um The Sinking City anzuspielen und du hast es dann auch noch geschafft. Ist ein Spiel von Frogware, die man tatsächlich gar nicht direkt auf dem Indie-Arena-Stand erwartet hätte, weil das sind die Macher aus der Ukraine, die auch diese Sherlock-Holmes-Spiele gemacht haben, die wir ja hier auch besprochen haben, diese Crime and Punishment oder wie sie hießen, ja? Diese so Detektivspiele aus der Third-Person-Sicht und als Indie-Studio mit 80 Mitarbeitern hätte ich die jetzt gar nicht so richtig eingeordnet. Und das Spiel hat auch Production-Values, wo man jetzt sagt, das ist nicht das typische Indie-Spiel.
Das stimmt. Es sieht nämlich sehr, sehr, so ähnlich wie diese Sherlock-Holmes-Titel, die ja auch mit der Zeit auch einfach immer ein bisschen aufwendiger geworden sind, schon ziemlich aufwendig auch irgendwie aus. Also ich war auch etwas irritiert, dass sie da auf diesem Stand sind. Aber naja, so sind die Dinge. So ist auch das Team anscheinend, also auch eine Indie-Konstellation und so. Und
ja, die sind ja independent, ja, aber sie haben natürlich trotzdem einen Publisher. Deswegen ist es immer ein bisschen schwammig auf der Indie-Arena.
Ja, ein bisschen seltsam. Auch seltsam, dass das ganze Spiel auch nur so auf zwei Displays irgendwie gezeigt wurde, weil es da wirklich schon nach einem Spiel aus, dass man hätte schon irgendwie größer promoten können. Du hast es ja schon gesagt, also Call of Cthulhu Mythos ist da jetzt drin verarbeitet, also auch da auch all die ganzen Lovecraft-Elemente drin, aber es ist dann, als ich das dann selber gespielt habe, doch schon eine ganz andere Nummer als das Call of Cthulhu-Spiel, das ich vorher dann bei VQ gespielt habe, denn tatsächlich ist das hier deutlich schneller und deutlich modernisierter und gamiger, wenn man das so in dieser Art und Weise formulieren kann. Also die Komponenten sind, das ganze Ding spielt in so einer Open World, also in einer Stadt, die zum Teil versunken ist. Es gibt einen Teil, wo man normal noch rumlaufen kann, der sieht zwar verfallen aus, aber da ist noch kein Wasser und es gibt einen anderen Teil, der ist nur mit Boot navigierbar. Du kannst dich in dieser Stadt frei bewegen und du bekommst von Auftraggebern oder von irgendwelchen Leuten dann irgendwie zum Beispiel spezielle Aufträge und die sind natürlich alle entsprechend an das Horror-Szenario angepasst. In der Demo hast du dann mit einer Frau gesprochen, deren Mund ist zugenäht von einem Aggressor, den du natürlich dann auch weiter gründen sollst. Also wer ist dafür verantwortlich und wer bestraft die Menschen dafür, wenn sie zu viel reden? Und sie gibt dir so einen Tipp, wo sie vorher gelebt hat und dann gehst du halt musst du in ihre Wohnung und dann dort investigativ tätig sein. Und da kommt dann das zweite Element. Also es ist nicht einfach nur dieses Action-Adventure-Ding in der Open World, sondern du gehst halt auch in diesen, ich sag mal, Detektivmodus, den man eigentlich auch schon so aus Sherlock Holmes kennt, oder?
Naja, ganz genau, das ist dann richtig cool. Du bist dann in diesem Raum und findest dann so eine Blutlache, dann liegt da irgendwie ein toter Hund, dann findest du, das wollte ich dir noch sagen, hast du ja auch gesehen, dann dieser handgemachte Teddybär aus Hundehautfleisch. Also richtig eklig und dann findest du irgendwie eine zerbrochene Kamera. Und dann musst du, ganz ähnlich wie bei diesen Sherlock Holmes oder vielleicht auch so bei den bei Detroit, hast du ja noch nicht gespielt, aber da gibt es auch so eine Mechanik, wo du so verschiedene Situationen in die richtige Reihenfolge bringen musst. Mhm. Und das war dann auch echt ganz cool. War ein bisschen stressig in dem Messelärm, weil du halt sehr genau auf die Texte auch achten musst. Also du hast dann so Audio-Cues, hörst dann irgendwie halt so einen Schrei und dann hörst du so ein Glasscherben und dann musst du halt irgendwie schlussfolgern, okay, also da war wohl erst ein Kampf und dann die Kamera am Boden. Das heißt so ein bisschen Detektivarbeit. er ist ja auch so ein abgehalfteter Detektiv, der halt immer wahnsinniger wird und der halt weiß, dass er schon so am Durchdrehen ist. Und deswegen auch immer gleich dieser Unsicherheitsfaktor, ja, was ist jetzt real, was ist nicht real. Und wenn du das dann in die richtige Reihenfolge gebracht hast, dann geht's halt so Adventure-mäßig weiter. Dann hast du halt rausgefunden, bla bla bla, yada yada, der Nachbar war irgendwie da. Und dann kannst du die Tür zum Nachbarn öffnen und dann geht's an der Stelle weiter.
Genau.
Also sehr cool gemacht, weil sie auch wirklich hardcore-mäßig da rangehen. Du hast keine Minimap. Also du hast dann zwar eine Karte, aber keine Navigationspfeile. Das heißt, du musst dann wirklich auch so einen Brief finden und da steht, ja, ich wohne in der so und so Straße, Ecke so und so. Und dann musst du wirklich auf der Karte selber nach dieser Straße gucken. Also sehr oldschoolig, aber passt halt auch zu diesem Verwirrtheitsein-Gefühl, was man in dieser Stadt erleben soll. Und man soll ja auch das nachempfinden, wie dieser Hauptcharakter fühlt.
Genau, also es ist auch wirklich, und deswegen gefällt mir das noch ganz gut, also es trägt im Geiste auch diesen Survival-Horror-Vibe. Dazu zählt nämlich auch eben den Orientierungssinn beizubehalten, also wenn man sich zurückerinnert.
Oder zu verlieren.
Oder zu verlieren, genau. Also wenn man sich nämlich zurückerinnert zu den Horror-Titeln, die auch durchaus nochmal 10, 15 Jahre älter sind irgendwie, da war das auch so, dass dann auch teilweise, es gab zwar eine Karte, aber die war sehr, sehr reduziert. Und man hat jetzt nicht überall irgendwelche Pfeile gehabt. Man ist ja heute von jedem zweiten, dritten Open-World-Spiel eigentlich gewohnt, dass man irgendwie immer blinkende Pfeile bekommt. Das hier ist nicht so. Also das ist wirklich so, du sollst dich in dieser Welt verlieren und sollst dich da reinfinden, was mir erstmal ziemlich gut gefallen hat. Und dann hat das Ding tatsächlich auch eine Survival-Horror-Komponente, weil nämlich immer dann, wenn du wahnsinnig wirst, also wenn du wenn du zum Beispiel so Sachen siehst wie diesen Teddy aus Fleisch oder Leichen oder irgendwelche anderen Dinge, dann driftet der Hauptcharakter in so eine andere, ich sag mal, so eine Wahnsinnssphären-Dimension irgendwie ab. Also dann verändert sich die Umgebung bei ihm so ein bisschen und er sieht dann plötzlich so Schattenwesen, die alle anderen nicht sehen können, aber er kann diese mit seinen Waffen, die er bei sich trägt, dann verteidigen. Und das ist dann auch tatsächlich so, dass es sehr wichtig ist, die Munition zu sparen, also dass jetzt nicht dann plötzlich, keine Ahnung, 200 Schuss und das ist alles ganz easy, sondern da kommt es dann wirklich auch auf die letzte Kugel an. Und diese Sanity bekommt er dann auch erst zurück, wenn er sich dann entsprechend verteidigt hat. Und das ist eigentlich ganz cool, weil das erinnert ein kleines bisschen an Eternal Darkness so.
Total. Ja. Ich habe es auch gleich dem Entwickler gesagt, ich so, ey, das fühlt sich ja voll nach Eternal Darkness an. Und da hat dann auch so ein bisschen gegrinst, also freue ich mich sehr drauf, weil genau sowas habe ich eigentlich vermisst, so dieses Unsicherheitsgefühl, ja, dass auch die Gameplay-Mechanik sich irgendwie verändert, wenn du irgendwie am Durchdrehen bist, da habe ich sehr viel Lust drauf,
ja, obwohl
ich gar nicht so der Horror-Fan bin, aber hat mich total angesprochen hier,
das Spiel. Ist auch gar nicht so, also ich finde auch so generell, dass
das gruselig, gell?
Ja, also klar, das liegt jetzt an der Messeatmosphäre, liegt jetzt natürlich auch, dass der Grusel sich nicht so entfalten kann, ich hoffe ja, dass es irgendwann auch wirklich richtig gruselig dann auch wird, aber das Ganze hat jetzt bei Tag gespielt, die mich so, die wir da gespielt haben, was für ein Horrorspiel ja auch wieder ungewöhnlich ist, weil die haben da als Demo überhaupt gar nichts mehr nachgezeigt und sich aber wahrscheinlich auch gedacht, bei dem ganzen Licht, das durch die Messehallen kommt, macht es ja wahrscheinlich keinen Sinn, dann irgendwie dunkle Areale zu haben. Ich denke aber, es gab nebenher noch so einen Teaser-Trailer zu sehen, der sah dann halt auch schon deutlich düsterer aus, aber ich hatte eher das Gefühl, dass sie auch eher so in Richtung Inception oder so gehen wollen, also mehr Verwirrung, mehr Detektivarbeit, mehr was es war, was es nicht war, irgendwie so ein bisschen so diese Erzählebene miteinander mischen. Ich glaube, das geht so eher in diese Richtung. Aber hat echt einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen und ich freue mich, dass die beiden Spiele so unterschiedlich sind. Ne? Also was ich von dem ersten Call of Cthulhu-Spiel erzählt habe, geht da wirklich in eine komplett andere Richtung und hat ein komplett anderes Pacing. Und das finde ich gut, weil so konkurrieren die beiden Spiele auch überhaupt gar nicht miteinander, sondern man kann die wunderbar nebenher spielen.
Ja. Kommt im März, am 21. März 2019, da in dem Monat, wo dann leider auch alles kommt. Also 2019 wird ja ein richtig vollgepacktes Jahr. Deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, dass so eine Double-A-Produktion, nenne ich es jetzt mal, also so der zwischen Indie und zwischen Triple-A-Produktion, da befindet sich irgendwie dieses Studio. Das war bei den Sherlock-Holmes-Spielen ja auch schon so. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass es untergeht, aber durch das Cthulhu-Setting und die wirklich eher düstere Atmosphäre könnte ich mir auch vorstellen, dass es eine Liebhaber finden wird, die das jetzt auch, wie wir jetzt so im Auge behalten und dann das dann im in der Flut der großen Produktionen vielleicht dann doch nicht untergeht. Aber ich bin gespannt. Vielleicht nehmen sie sich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit fürs Polish und verschieben es noch mal. Das könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Kommt für PS4, für Xbox, für Steam, Switch-Version tatsächlich nicht angekündigt. Aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei so einem Spiel.
Wirkt aber wirklich auch schon ziemlich weit. Also ich fand, der Entwicklungsstand hat mich schon überrascht irgendwie. Also da sind mir jetzt nicht grobe Bugs oder so aufgefallen. Kann auch sein, dass sie jetzt die Demo so gestiffen haben, aber dadurch technisch.
Aber wir hatten jetzt ja auch nur einen kleinen Abschnitt in der Stadt. Aber dadurch, dass sie ja die Open World wirklich auf diese Sinking City beschränken, kann ich mir schon vorstellen, dass es realistisch ist, dieses Datum, wenn sie es jetzt schon kommuniziert haben. Weißt du, also Cyberpunk sah auch fertig aus, dieser kurze Pfad, den wir da gesehen haben, aber das heißt ja bei einer Open World noch gar nichts.
Und, das stimmt, Es ist,
da habe ich ein bisschen Sorge, dass das hier verläuft in dieser Open World.
Wollte übrigens noch kurz ergänzen, dass die Leute, die das Sherlock Holmes dann auch vorher gespielt haben, die werden sich gerade bei den Dialogsequenzen sehr, sehr dran erinnert fühlen. Das ist durchaus eine sehr ähnliche Ästhetik. Und das geht auch für die Charaktermodelle, die sind wirklich gut. Also technisch so, das ist doch nicht Indie. Da hast du da gesessen und gedacht, naja. Und das nächste Spiel, was wir jetzt besprechen, ist auch überhaupt nicht Indie.
Ja, ich wollte noch ein anderes reinschieben, damit wir noch zwischen den Horror was Leichteres haben. Weil genau nebenan, neben dem Stand von The Sinking City, gab es drüber Prog, ein wirklich klares Indie-Spiel von den BTF-Leuten. Das sind die Leute, die auch die Böhmermann-Show präsentieren, also die Bild- und Tonfabrik. Und die haben ein Projekt, was wirklich auf den ersten Blick so toll aussieht, dass man sich da sofort rein verlieben will. Man würde gerne schrumpfen und in diese Welt eintauchen. Das ist nämlich ein Stop-Motion animiertes Adventure, wo die wirklich mit echten Props gearbeitet haben. Und das hat man auf der Indie-Arena ja auch direkt sehen und am liebsten anfassen wollen, oder?
Ja, also ich habe das Spiel auch bei Head Up Games gesehen. Da konnte ich das tatsächlich ziemlich lange anspielen. Und es hat bei mir auch einen sehr, sehr prägenden Eindruck hinterlassen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und sie hatten tatsächlich von so einem Raum, wo so ein Tresor steht, das ist so eine Höhle mit einem Tresor, da das Stück rausgeschnitten und auf die Messe verfrachtet, wo diese Tresortür dran ist, so, und hat irgendwie eine komplette Raumecke eingenommen. Und das soll ja nur so ein Teilstück sein. Also es war schon sehr beeindruckend, das dann irgendwie auch live zu sehen. Und dann habe ich dieselbe Szene im Spiel gesehen und es ist einfach mega geil inszeniert, integriert. Und da haben wir auch schon das erste Besondere. Also es ist ein Adventure, das übrigens auch für alle möglichen Plattformen kommen wird, ist jedenfalls geplant, das auf alles mögliche umzusetzen. Und die Besonderheit ist, dass dieses Adventure eben aus diesen echten Teilen besteht, wobei die Spielfigur an sich halt eine 3D-Figur ist. Und du hast diese Modelle, die auch auf so eine 3D so ein bisschen draufgelegt sind. Also du läufst jetzt nicht nur so ein statisches Bild, sondern es sind schon so ein Fels, ist dann zum Beispiel auch ein 3D-Objekt und auch viel, die Räume sind auch an sich 3D-isiert, kann man sagen. 3D-dimensional gemacht worden. Sie haben es also irgendwie geschafft, das Ganze so ins Spiel zu integrieren. Und wenn du dich da so adventure-mäßig von links nach rechts bewegst irgendwie und Sachen anklickst und so, gibt es auch immer so einen leichten Scroll-Effekt, sodass eine gewisse Räumlichkeit irgendwie auf jeden Fall auch gewährleistet ist. Also ne, es ist nicht so ein statisches Bild, es ist ganz wichtig, dass man das jetzt hier so vor Augen hat, sonst würde sich das wahrscheinlich auch mit dem ganzen Aufwand nicht lohnen. Und es gibt den ganzen... Die
Kamerafahrten sehen auch so geil aus, wenn du
diese... Als würde man durch so ein kleines Diorama so durchfahren oder so, ne? Es ist richtig, richtig cool und erinnert natürlich schon so an so Stop-Motion-Filme wie Fantastic Mr. Fox oder diese Wallace and Gromit-Sachen und so, und es hat einen richtig, richtig, also von der Optik her hat einen richtig eigenen Reiz, fand ich total gut.
Ja, und wenn dann auch so Dreck in der Dusche liegt und so oder so Schimmel, dann haben sie das halt wirklich so mit dem Pinsel aufgetragen. Also wenn man sich da so Making-of anschaut, ist der Hammer, was die da betrieben haben. Aber ich finde es auch geil, dass sie dann eben die Mischung gehen. Also das ist ja dann nicht komplett Stop-Motion animiert, sondern eigentlich sind ja in Anführungszeichen nur die Kulissen handgemacht und die Figuren bewegen sich aber, wie man es halt von einem, die 3D-Figuren, die sind dann rein animiert, aber die bewegen sich, wie man es halt von so einem Artman-Film erwarten würde, gell? Also sie passen dann schon auch eben zur Kulisse, dass da jetzt nicht irgendwie handgezeichnete Figuren durchlaufen oder so.
Also audiovisuell hat es dann auf jeden Fall schon mal so mein Herz gegrabt. Es hatte auch eine super urige Musik, aber was wirklich, dass das Ganze noch viel besser macht, ist das ganze Setting, weil du spielst irgendwie so einen amerikanischen Professor, der nach Typ Röck?
Heißt der Ort und es spielt in den 60er Jahren, genau.
Genau, spielt in den 60ern und er gewinnt eine Reise in dieses kleine verschlafene Dörflein und er ist tatsächlich jemand, der mit Deutschland so überhaupt gar keine Berührungspunkte vorher irgendwie hatte. Und das ganze Setting hat irgendwie durch diesen 60er-Jahre-Flair so was ganz Eigenes. Man hat irgendwie das Gefühl, man taucht in so eine Fotografie aus dieser Zeit irgendwie ein und trotzdem wird das Ganze irgendwie so ein bisschen persifliert. Also es ist alles so, also die Leute sind zum Beispiel alle super nett und sowas, alle, aber irgendwie auch sehr urig. Also so, ja, gemütlich. In diesem Ort ist nicht so viel los. Und dann könnte er zum Beispiel am Anfang erstmal in die Rezeption. Ich konnte den Prolog da irgendwie spielen und es dauert dann erstmal so drei, vier Klingemale, bis dann die Rezeptionsleiterin, also die Hotelleiterin, Besitzerin dann irgendwie hinter ihrer Theke auftaucht, verschlafen und fragt, was ist denn hier los? Oh, ein Gast. Ja, die Saison haben sie jetzt leider verpasst. Also hier ist jetzt gerade in Tübingen nicht so viel los. Und ja, das ganze verschlafene deutsche Vorstadt-Ding geht so durch das ganze Tal. Es hat richtig Reiz. Also ich würde es beschreiben als Twin Peaks auf Deutsch.
Absolut, absolut. Aber auch mit ein bisschen Akte X, weil es auch so eine Sci-Fi-Mystery Stimmung hat. Man ist dann auch in so einem Labor und so. Also unglaublich cooles, ambitioniertes Projekt. Und die haben ja auch schon bewiesen, dass sie Adventure können. Also die Bild- und Tonfabrik hat ja auch schon dieses Böhmermann Pixel-Adventure gemacht. Das war auch schon sehr cool. Also von daher war eine gute Warmmachübung. Trüberbrück war ja dann auch auf Kickstarter, wurde also auch schon komplett finanziert. Und da freue ich mich sehr drauf. Kommt für alle Konsolen, auch für die Switch, PC, Mac, Linux, alles dabei, volles Programm und kommt dann jetzt hoffentlich auch bald, oder?
Ja, so ist halt, jetzt werden halt gerade so die letzten Polishes, glaube ich, gemacht. Ich glaube, das sollte jetzt auch demnächst kommen. Ich habe jetzt kein genaues Datum, aber was ich noch sagen wollte, also es ist extrem gut synchronisiert. Das Tolle ist, dass die halt diesen Amerikaner nur mit einer amerikanischen Stimme besetzt haben, damit das authentisch klingt. Und das Spiel ist zwar insgesamt auf Englisch vertont, aber alle deutschen Figuren sind auch Deutsche. Also das sind dann, also du hast dann immer so diesen Dialekt irgendwie mit drin. Und dadurch, dass das Ganze ja so eine halbe ZDF-Produktion ist, also das macht ja die Produktionsfirma, die die ganzen Böhmermann-Sachen macht, ne?
Genau,
Bild- und Tonfabrik. Genau. Die haben. Achso, Entschuldigung, ich bin noch nicht ganz wach. Also die haben zum Beispiel dann halt auch die Stimme von Böhmermann mit drin oder halt auch von nahegelegenen Freunden wie Nora Tscherner, so zum Beispiel, die dann auch irgendwie Sprechparts übernimmt. Also die Sprecher sind alle wirklich insgesamt sehr gut und haben diesen Flair, der gut in die Stadt passt. Und was ich auch ganz gut fand, ist, dass die Rätsel gar nicht doof sind. Also es gibt, das erinnert wirklich tatsächlich an die früheren LucasArts Adventures. Das hört man ja eigentlich immer sehr oft bei Adventures. Hier stimmt's aber tatsächlich mal, weil du erstens auch so viele Dialogbäume irgendwie hast. Da gab's irgendwie so eine Interrogation-Scene, also so eine Verhörszene, die ich spielen konnte. Die war relativ umfangreich. Da kam es dann immer drauf an, was für Antworten du ausgewählt hast. Es gab dann immer so ein leicht anderen Outcome gehabt und dann gab es eine andere Stelle, wo man eben diese besagte Tresortür öffnen musste und das sind schon coole Rätsel. Also ich habe da gesessen und gedacht, wie löse ich diese Sachen? Da musst du irgendwie mit der Wand mit der Taschenlampe so eine Wand beleuchten und da sind einfach verschiedene Symbole irgendwie drauf, die miteinander kombinieren und die in entsprechender Reihenfolge anleuchten und da gibt's dann nicht so wirklich eine Hilfestellung. Also es will wirklich, dass du dich da gedanklich mit auseinandersetzt. Ist nicht eins von diesen, ich klicke das an und es spielt sich wie von selbst, Adventures. Also schon so richtig mit Rätseln. Da gab es auch eins, wo du irgendwie so einen Computer davon überzeugen musst, dich durch so eine Tür zu lassen. Und die KI, musste deren KI-Logik so ins Verkehrte umdrehen. Also du musst dann irgendwie sagen, also den Dialog dann so formen, dass du quasi die KI so schachmatt legst, ne? Und die dann davon überzeugen, dich dann durch, also das fand ich super gemacht.
Cool. Ja, apropos clevere Rätsel, ich war bei Ubisoft und habe mir nochmal Transference angeschaut. Das ist dieses Horrorspiel von der Produktionsfirma von Elijah Woods. Hatten wir letztes Jahr auf der Gamescom auch schon kurz drüber geredet. Das wurde jetzt in einer fertigeren Version, das war letztes Mal noch so ein bisschen experimentell, habe ich jetzt fast nochmal gespielt, war eine ähnliche Situation, aber es ist deutlich weiter gewachsen. Also man sieht richtig, wie viel Arbeit da jetzt noch reingeflossen ist. Transference ist ein, ja, so auf der Meta-Ebene quasi ein VR-Spiel in VR, so kann man es vielleicht sagen. Ja. Man spielt einen Menschen, der, also man wird am Anfang von so einem Forscher begrüßt, der eben dich begrüßt und sagt, hey, herzlich willkommen bei diesem Experiment und so. Uns ist es jetzt gelungen, dass man sich selbst in die Gedanken eines anderen Menschen virtuell hineinversetzen kann hier in unserer VR-Maschine, um quasi so deren Erlebnisse nachzuerleben. Und das heißt, man taucht dann in dieses Spiel ein und begibt sich in die Rolle von ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern oder verraten, das ist auch ein bisschen schwammig, man blickt am Anfang nicht so richtig. Auf jeden Fall nimmt man teil an den Erlebnissen einer Familie, ja, Vater, Sohn und eben was da mit der Mutter und so auch schiefgegangen ist, beziehungstechnisch und schwieriges Verhältnis und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz klare, problematisch aufgeladene Situation und man wechselt zwischen Zeitzonen in dieser VR, in VR. Das heißt, immer wenn man einen Lichtschalter, man bewegt sich dann durch so ein Haus, da ist dann halt da das Kinderzimmer und dann betätigst du den Lichtschalter und wechselst dann zwischen, ich glaube 20 oder 25 Jahre liegen dann dazwischen. Das heißt, du siehst halt an der einen Situation, das ehemalige Kinderzimmer ist dann leergeräumt, weil du irgendwie erfährst, die Familie ist dann ausgezogen nach einem Streit und so weiter und dann klickst du auf den Lichtschalter und bist dann halt 25 Jahre vorher in diesem gleichen Raum und gepaart wird diese eher gruselige Atmosphäre dann auch noch durch eben ganz klare Horrorelemente. Also du siehst dann mal, kommst in so einen Flur, dann huscht irgendwie so ein Schatten von so einem Kind vorbei, obwohl du denkst, du bist alleine. Dann hörst du irgendwelche gruseligen Stimmen, Radiofrequenzen mit so Störsignalen und dann noch audiovisuell, also Audio, Störsignale und visuell wird es auch noch unterstützt, dass manche Teile der Erinnerungen kaputt sind und das siehst du dann so Matrix-mäßig, dass dann quasi so das Bild sich so aufdröselt, da fehlen dann Pixel und dann steht dann so ein Dateiname, Missing File, was weiß ich, C:\rooms/kitchen, ja, und dann siehst du halt irgendwie nur so eine halbe Küche, voll surreal, also wirklich sehr surreal dieses Spiel. Mhm. Und von der Gameplay-Mechanik erkundest du dieses Haus und damit eben auch diese Familiengeschichte und musst so Adventure-mäßig kleine Puzzles lösen. Also es geht schon eher in erster Linie darum, diese Atmosphäre zu erleben, aber du kommst dann zum Beispiel durch eine Tür nicht durch, weil da eine Türklinke fehlt. Das heißt, du musst dann zurück 25 Jahre vorher, switcht den Lichtschalter, findest irgendwo im Keller diese alte Türklinke, nimmst die in die Hand und wenn du die in der Hand hast, kannst du Sachen zwischen den Zeitzonen hin und her wechseln, also mitnehmen. Und dann nimmst du die Türklinke mit, kannst sie dann da einsetzen und dann reagiert quasi dieses VR-Programm innerhalb deines Spiels und rekonstruiert dann diese Türklinke und dann kannst du in den Raum rein. Oder du hörst im Radio die Stimme des Vaters, der dann sagt, hey, can you hear me, can you hear me? Und muss dann in der anderen Zeitzone die Stimme des Jungen finden, der sagt, I can't hear you, Dad, I can't hear you, Dad. Und wenn du beide Frequenzen auf beiden Zeitzonen einstellst, dann können die miteinander kommunizieren und geben dir dann eine Information, die dann wiederum eben die Erinnerung auch wieder aufbaut. Also da, wo dann stand Missing irgendwas, das ersetzt sich dann und dann kannst du da weiterlaufen. Richtig, richtig cool gemacht. Ich habe es in VR gespielt auf der Oculus. Ja, bei Oculus, genau. Mit den Touch-Controllern auch ziemlich geil, weil du dann halt wirklich so mit der Hand Dinge aufhebst, die Türklinke aufmachst, wirklich auch im Flur stehst und um die Ecke gucken kannst und dann halt so diese gruselige Atmosphäre auch wirklich einsaugen kannst. Dass du denkst, oh Gott, ich trau mich da nicht rein. Ich mache erstmal die Tür so einen Spalt auf und gucke erstmal so durch. Und wenn dir das aber ganz zu gruselig ist, dann kannst du auch einfach die VR absetzen. Kommt dann auch völlig nahtlos, kannst du dann wie bei Resident Evil auch mit dem Controller und Gamepad und normal auf dem Display weiterspielen. Und wenn du denkst, nee, ich möchte es doch wieder in VR, dann setzt du einfach die VR-Geschichte wieder auf, wird wahrscheinlich dann auch für PSVR auch so funktionieren. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise, dass du eben nicht nur einen reinen VR-Titel hast, aber dann eben auch mit dem Controller spielen
kannst. Das klingt super spannend irgendwie, aber das ist halt nur Produktionsfirma von Elijah Wood, ne? Nochmal so zur Klarstellung. Also er spielt jetzt selber gar nicht mit.
Nee, wir hatten ja dieses 11-11, da spielt er als Schauspieler ja mit, aber Transference ist jetzt seine Produktionsfirma und er produziert es und kann ja sein, aber in der Demo, die ich jetzt gespielt habe, diese 10, 15 Minuten Demo, da ist er noch nicht aufgetaucht und die haben es auch noch nicht verraten, ob er auftaucht, kann ich mir schon vorstellen, dass er als Cameo oder als Monster oder was weiß ich irgendwie da drin auftaucht. Warum sollen sie den nicht nutzen? Wenn es seine Firma ist, wird er bestimmt eine Sprechrolle irgendwo mal übernehmen, aber es wurde jetzt nicht groß mit ihm als Schauspieler angekündigt.
Das ist ganz cool. Cool, also ich freue mich total auf dieses Ding, es klingt nämlich extrem spannend. Ich habe davon noch gar nichts gesehen, ich finde die Idee aber ziemlich cool. Und der Elijah Wood scheint wohl generell einen Hang zu solchen Themen zu haben. Es gab nämlich vor ein paar Jahren einen Film, der hieß Open Windows, der auch so sehr experimentelle Erzählweisen hatte. Das ist irgendwie so alles, sind so Live-Kameras und das handelt von einem Mann, der erpresst den Elijah Wood-Charakter mit so Live-Feeds. Also der hat irgendwie ganz laut, Leute überwacht ihn halt über diese Dinger und du siehst diesen ganzen Film aber nur aus der Perspektive von so Live-Feeds. Also der ist gar nicht konventionell gedreht irgendwie, sondern hat einfach nur lauter, also so Webcam oder Überwachungskamera oder irgendwelche anderen Sachen kommen dann ständig ins Bild. Das ist ein ganz interessantes Konzept und ich glaube, er ist ja offen für solche Erzählperspektiven. Finde ich super interessant. Und klar, Horrorspiel im VR, sind wir dabei.
Ja, absolut. Ja, und ich finde es gut, dass ich es dann eben auch einfach absetzen kann, wenn es einem zu gruselig wird. Weil es, glaube ich, auch so einfach ein gutes Spiel ist, unabhängig von VR. Es ist nicht nur so ein Experimentier-VR-Titel, sondern, glaube ich, ein richtig gutes Horror-Mystery-Adventure, was man dann halt zusätzlich noch immersiver erleben kann.
Du hast ja direkt bei Ubisoft dann nebenan noch was anderes gesehen.
Genau, ich habe mir direkt dann einen Termin später im Nebenraum Anno 1800 gesehen und nicht nur gesehen, sondern auch wirklich angespielt, habe ich mich sehr drauf gefreut. Bin großer Anno-Fanatiker, mag die Serie sehr, sehr gerne, habe mir tatsächlich wirklich auch einen PC wegen dem letzten Anno, der exklusiv ja nur für PC kam, und XCOM wieder angeschafft, nachdem ich jahrelang dachte, ich brauche eigentlich gar keinen PC mehr, aber Anno hat es mir dann doch wieder versüßt und ich bin ja auch echt happy darüber, dass ich jetzt einen lauffähigen PC habe, um Anno 1800 zu spielen. Das kommt ja dann auch jetzt im Herbst, geht's, glaube ich, so richtig los. Über Siedler haben wir ja schon ein bisschen gesprochen und Anno geht aber wieder eher in die klassische Back to the Roots Ecke. Also es wird wieder ein sehr Anno-iges Anno. Spielt im 1800, also spielt genau 1800 und die hatten ja so experimentiert mit diesen futuristischen Anno-Settings und haben aber jetzt auch von den Fans gehört, nee, war schon okay, aber gibt uns doch wieder dieses klassische Anno-Feeling und genau das bekommt man jetzt auch. Ich habe einen von Anfang an gespielt, hat sich wieder richtig angefühlt wie nach Hause kommen, man zieht die Straßen auf, baut diese Viererblocke Häuser, gründet eine Schaffabrik, Schafherde, pflanzt Getreide an und so weiter. Also man hatte dann aber auch so das Gefühl, naja, ist halt wie immer, die Menüs sind ein bisschen anders, sie haben ein paar kleine Detailverbesserungen drin. Und dann habe ich aber einen späteren Spielstand geladen, um eben auch mal so ein bisschen diese erweiterten Features anzugucken. Haben sie uns dann auch gezeigt, dass man wirklich so Schiffe auf Expeditionen losschicken kann. Und da kommt ein ganz cooles neues Feature dazu. Du kannst dann so ein bisschen dieses Choose-Your-Own-Adventure-Style-Abenteuer erleben. Ja. Also du schickst dann so einen Captain los, muss dann entscheiden, was du mitnimmst. Nimmst du jetzt irgendwie Bonusrationen mit, falls sie irgendwie in ein Unwetter geraten? Nimmst du vielleicht noch einen Prediger mit, der die Moral irgendwie stärkt und vielleicht auch so ein bisschen medizinische Kenntnisse hat, falls jemand krank wird? Einen Captain musst du natürlich mitnehmen. Nimmst du Waffen mit, falls du angegriffen wirst? Also das kannst du dann alles so entscheiden, wie du dein Schiff belädst und schickst es dann Richtung neue Welt. Und um dort eben dann auch neue Gebiete zu erschließen. Da bleiben sie sich treu der Serie, auch denn, dass du mehrere Inseln parallel bewirtschaften kannst. Bei den futuristischen Annos war das ja dann so, dass du auf der Mond eine Basis baust und dann quasi dort seltene Materialien abbaut und dann hast du halt so dauerhafte Handelsrouten zwischen deinen verschiedenen Inseln und Mondbasen. Und so wird es hier auch, wenn du dann eben diese neue Welt besiedelst, dann hast du halt vielleicht dort nur eine Insel, die dann halt deine Zuckerinsel wird oder dein Mais oder was auch immer und kannst dann halt eben diese Ressourcen hin und her. Aber auf diesem Weg passieren dann eben zufällig generierte Dinge und aber auch geskriptete Dinge, dass du zum Beispiel auf einer Insel notstranden musst, wo dann Ureinwohner sind und dann musst du halt mit denen verhandeln oder so. Und bei mir war so eine Situation, dass sich die Hälfte meiner Mannschaft in die Leute dort vor Ort verliebt haben. Und die wollten nicht mehr gehen, weil sie irgendwie, wir waren da irgendwie eine Woche oder zwei und haben uns da eingelebt. Und das war irgendwie so ein tolles Miteinander, dass ich jetzt halt die vor der Wahl stehe. Entweder nehme ich, dürfen die ihre neuen Liebschaften da jetzt mitnehmen oder die bleiben zurück. Wenn ich die aber mitnehme, dann ist der Einheimische dort sauer. Das heißt, es kann sein, dass ein Krieg ausbricht und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und dann im Endeffekt hat es dazu geführt, weil ich ja nicht genug Platz hatte, dass ich die Leute mitgenommen habe, habe dem Captain, dem Häuptling quasi meine Essensrationen geschenkt, damit er besänftigt ist, damit ich seine Leute mitnehme und habe den Priester dagelassen, weil der hat nicht mehr aufs Schiff gepasst. Der musste zurückbleiben. Also von daher passieren dann auch so Geschichten, ja, dass man dann so Dinge erlebt und sie haben auch schon angedeutet, da wird es dann auch auf der Insel, wird es dann so eine irgendwas mit Zeitung und Presse und sowas geben, dann, dass da auch noch so Geschichten passieren. Also wirklich sehr, sehr liebevoll, aber auch wieder ein richtig gutes, klassisches Aufbaustrategiespiel. Da freue ich mich sehr
cool
drauf. Anno halt.
Anno halt, ja, sehr, sehr schön. Das geht jetzt hier so völlig vom Thema ab. Ich habe als nächstes habe ich ein Spiel gesehen, das heißt, hat einen etwas merkwürdigen Namen, das heißt Oku, glaube ich, wird es ausgesprochen. Wird O-Q-U O geschrieben, wobei das O da klein im Titel steht. Und das ist ein total cooles Ding. Das ist habe ich beim Indie-Arena-Stand gesehen. Das sind also, die haben alle irgendwie auch noch keinen Publisher, diese ganzen Indies dort. Und das ist ein Spiel von so einem kleinen französischen Indie-Team, die etwas gemacht haben, was so ein bisschen wie die volle, also volle Spielversion von Elektroplankton oder wie heißt dieses eine von That Game Company, wo man so als Zelle unterwegs ist? Flow, genau, von Flow. Also es ist von der Ästhetik ziemlich ähnlich, also es sieht so aus, als würde man so eine kleine Zelle irgendwie steuern, die durch so wie durch so ein Mikroskop irgendwie betrachtet wird. Das Ganze auch in so einem bläulichen und reduzierten Farblook, also mit so weißen Linien und halt mit eindeutigen Farbuntergründen, und es spielt auch alles irgendwie unter Wasser, hat man das Gefühl. Und das Ganze ist ein, ich würde sagen, ein Musikgeschicklichkeits-Puzzlespiel. Die Idee ist, dass du auf dem Bild verschiedene Klangquellen hast und deine Amöbe oder was das ist, was du da steuerst, das ist irgendwie so eine Art, das kann nur auf Linien sich fortbewegen, nicht im Wasser selbst. Also im Gegensatz zu Flow oder so kannst du nicht einfach frei herumschwimmen, sondern du kannst nur auf diesen Linien schwimmen. Diese Linien kannst du erzeugen, indem du Klangquellen nutzt. Viele dieser Klangquellen sind entweder eigenständig oder du löst die selbst aus. Also du hast am Anfang zum Beispiel, lernst du direkt, dass du dann pro Bild, also es wird einfach nur immer, sagen wir mal, pro Areal geht das dann, hast du verschiedene Quellen, die du mit einem Knopf auf deinem Pad irgendwie ansteuern kannst. Also zum Beispiel ist da irgendwo so eine kleine Glocke. Sieht nicht aus wie eine Glocke, aber sie macht so ein Glockengeräusch. Und sobald du das drückst, kommt dann so eine kleine Soundwelle, dargestellt als weiße Linie, die sich dann so immer weiter ausbreitet. Und sobald diese Linie dich erreicht, kannst du an dieser Linie entlang gleiten. So, das ist von der grundsätzlichen Idee. Das Ganze klingt jetzt erstmal simpel, aber das Ganze bekommt dann sehr, sehr schnell so eine gewisse eigene Dynamik, weil du nicht nur zum richtigen Timing dann deine Klangquellen auslösen musst. Also du hast dann zum Beispiel einen großen Abgrund, der muss überbrückt werden mit vier von solchen Klangquellen, und da musst du natürlich dann die Glocken so auslösen, dass du dann also genau zum richtigen Zeitpunkt auch eine entsprechende Überschneidung der Kreise dann bekommst, so dass du dann von Kreis zu Kreis weiter reisen kannst. Und
also sehr schwer sich vorzustellen. Kurzen Trailer angucken, dann wird es sofort wieder klar. OQO Game auf Twitter geschrieben, weil OQO zu googeln ist auch relativ schwierig, aber genau, OQ Game auf Twitter, da sind ein paar Trailer verlinkt, weil es echt schwierig, sich das vorzustellen, allein nur von den Beschreibungen.
Ja, also es ist wirklich auch absolut ein total auf Audio konzentriertes Spiel. Und dieses Prinzip wird dann auch immer weiter ausgearbeitet. Also du hast dann auch so verschiedene Hindernisse. Einige Klangquellen agieren von selbst, einige Klangquellen reagieren im eigenen Rhythmus. Dann gibt es Kreise, die sind nicht weiß, sondern gelb. Und sobald du diese gelben Kreise berührst, geht die Schallwelle wieder zurück. Bei den Weißen ist es so, dass sie sich immer weiter ausbreitet, bis sie irgendwann aus dem Bild verschwindet. Bei den Gelben ist das so, sobald du da irgendwie drankommst, ist es so eine Rückwärtsbewegung. Und dann gibt es schwarze Kreise, die sollte man auf gar keinen Fall berühren. Die haben alle auch so ein Störgeräusch, das ist quasi dein Feind. Und lauter solche Sachen. Also die Lernkurve von dem Spiel, es klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, es ist aber tatsächlich so, dass die Lernkurve des Spiels absolut fantastisch ist. Also die Demo zeigt einen ganz guten Überblick über das, was das Spiel jetzt in Zukunft wahrscheinlich dann halt auch an Leveln und Mechaniken irgendwie bieten wird. Und das ist alles ohne Worte. Also man kapiert alles sofort, sobald man das irgendwie visuell sieht, weil das wirklich sehr, sehr eindeutig aufgelöst ist. Und die ganze Stimmung ist geil, weil das Ganze hat irgendwie so einen sphärenartigen Soundtrack. Es klingt halt alles schon irgendwie so nach Unterwasser und bla. Und dann hast du diese Glock mit dazu. Das bringt dich total schnell in so eine sehr entspannte Stimmung rein, obwohl ich um mich herum so Messegetose hatte. Dank der guten Kopfhörer konnte ich dann irgendwie richtig, also im wahrsten Sinne des Wortes, richtig in diese Welt eintauchen. Und es hat immer so nette kleine Übergänge. Also diese einzelnen Räume, will ich das mal nennen, die sind, da beschäftigst du dich dann immer so eine Minute oder vielleicht mehr mit, je nachdem, wie schnell du das rausbekommst. Und dann gibt's immer so diesen Teil, wo dieses Wesen, das du steuerst, dieses Amöbenwesen, von einem Punkt zum anderen schwimmt. Und dann gibt's da immer so nette kleine Sachen, dass dann irgendwie plötzlich so Quallenwesen auftauchen oder andere Fische, die dich dann irgendwie begleiten. Also das Ganze hat auf jeden Fall einen gewissen Flow, no pun intended. Und du hast Und du hast halt da an diesen Stellen halt auch eine Akzentuierung im Ton. Also du, ne, du flowst da so durch diese, deine Rätsel durch und bei den Übergängen kriegt das Ganze nochmal so dramaturgische Highlights irgendwie, dass du dann mal kurz an die Oberfläche kommst, an die Wasseroberfläche, da in so einen Fischschwarm reinkommst oder du tauchst hinab in die Tiefsee. Da haben mir die Entwickler versprochen, dass die Tiefsee auch ein bisschen gruseliger wirkt, klangmäßig irgendwie, weil dann unten halt auch mal etwas andere Gefahren auf dich lauern und so. Also mir hat das mega gut gefallen. Hauptsächlich auch, weil man diese Ästhetik nimmt und davon von diesen genannten Spielen von Elektropunk und Flow daraus aber tatsächlich eine interessante Puzzle-Mechanik irgendwie baut und es hat echt Spaß gemacht.
Gut, Spaß gemacht hat mir auch der nächste Titel, Windjammers 2. Und das ist tatsächlich wirklich eine große Überraschung gewesen, wurde sehr kurzfristig vor, da waren wir quasi schon auf dem Weg nach da in Köln, ich glaube, wir waren auf der DEFCON, da wurde das angekündigt, Windjammers bekommt eine Fortsetzung. Windjammers ist ein Spiel von 1994, für den Neo Geo erschienen, ein Arcade-Game, wo man eine Mischung aus Frisbee, also man wirft eine Frisbee als Spielball sozusagen. Das Ganze ist aber spieltechnisch eher wie Air Hockey, wenn du das kennst. Weißt du, wo man diesen Shufflepuck, so dieses Dack, 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 kennst du, oder? Und mit diesem Air-Ding. Also man steht sich gegenüber auf so einer Art Tennisplatz und man muss versuchen, die Frisbee durch den Gegner durchzuschießen, aber eben man kann die auch so bouncen an den Rändern und hat verschiedene Special Moves und muss die halt hinten, entweder muss man sie so werfen, dass die landet auf dem Boden, dass der Gegner sie nicht mehr fangen kann, oder du schießt sie halt hinten durch ins Tor sozusagen. Also die ganze hintere Fläche ist ein Tor. Und bekommst dann je nachdem unterschiedliche Punkte. War damals schon ein unglaublich geiler Multiplayer-Titel, war dann auch immer so einer der Retro-Lieblinge. Also es gibt zig Neuauflagen, gab es für die Wii auf, als Virtual Console, kam jetzt neulich auch für PC, kommt jetzt auch nochmal für die Switch und so weiter. Einer meiner Go-To-Titel, wenn ich irgendwie Local Co-op Multiplayer-Spiel suche für zwei Leute, spiele ich unglaublich gern wieder Windjammers. Und jetzt haben sie eben angekündigt, dass sie Windjammers 2 machen, nämlich die Leute von Dotemu bringen den Titel zurück und machen eine, ja, eine Fortsetzung ist ja schwierig bei so einem Arcade-Sport-Game, aber sie reimagine quasi diesen alten Pixel-Style und machen jetzt eine modernere Version mit handgezeichneten Grafiken, also kein Pixel, kein Retro-Look, sondern wirklich auch eine modern aussehende Variante und werden natürlich auch neue Gameplay-Features einbauen. Ich habe hinter verschlossenen Vorhängen, warum auch immer, am Dotemu-Stand war wirklich so ein abgetrenntes Bereich mit einem Sofa, waren immer dann zwei Leute aus der, von der Presse drin und haben dann ihre erste Alpha-Version gezeigt und die war so geil, die hat schon so viel Bock gemacht, der Termin nach uns kam dann nicht und dann sind wir einfach sitzen geblieben, der Kollege, ich weiß nicht, kannte ich nicht, mit dem ich das gespielt habe, auch ein deutscher Kollege und wir haben einfach noch länger gespielt, weil wir so Bock hatten, uns diese Frisbee um die Ohren zu pfeffern, also da kann man sich wirklich drauf freuen, kommt erst 2019, war wirklich jetzt ein sehr early Bild von dem Ding und sieht in Bewegung wirklich fantastisch aus, spielt sich schon super. Wir haben wirklich nur ein Match gehabt, zwei Figuren. Der eine war ein bisschen schwerer und hat stärker geschossen. Und die Frau war halt ein bisschen gelenkiger, hat eher so mehr seine ihre Energie schneller aufgeladen, konnte dann mehr Specials Move machen und so weiter. Aber captured genau das, was das Original Windjammers schon ausgemacht hat, nämlich dieses ultraschnelle Gameplay und diese Schadenfreude, wenn du dem Gegner halt irgendwie austrickst. Ich habe dann diesen französischen Entwicklern auch versucht, ob sie das Wort Schadenfreude kennen und habe das denen dann erklärt, dass wir in Deutschland ein eigenes Wort dafür haben, wenn man sich freut, wenn der Gegner einen Fehler macht. Haben sie nur so ganz brav genickt, haben es nicht so ganz verstanden. Vielleicht ist es, glaube ich, was ich meinte. Weil die Amis kennen ja das Wort Schadenfreude. Das ist ja so wie Zeitgeist, Schadenfreude und Kindergarten, das ist ja dort auch wirklich ein Wort, was benutzt wird. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass unsere französischen Nachbarn das nicht kennen. Aber war sehr, sehr cool. Freue ich mich
tierisch. Ja, ein alter Klassiker, ne? Witzig, dass da jetzt ein neuer Teil von kommt. Bin ich auch mal gespannt, habe ich früher gerne mit Freunden gespielt. Der nächste Titel, der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Bei denen gab es nämlich auch beim Indie-Arena-Stand zu sehen. Der heißt RoboQuest. RoboQuest ist auch wieder so ein Roguelite. Diesmal aber als, also es ist ein Genre, das ist einfach gerade sehr, sehr beliebt. Und diesmal aber so in Richtung Ego-Shooter. Also es geht schon so um, also du gehst, wie der Name sagt.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, nur als für die Form halber. RoboQuest und OQ und auch noch ein paar andere Spiele, die du gesehen hast, waren nicht auf der Indie-Arena, sondern beim Indie-Garden. Nur, dass man, wenn man auf der Webseite von Indie Arena jetzt danach gucken will und sie dort nicht findet, es gab auch diesen Indie
Garden. Stimmt, genau, den meinte ich eigentlich. Ach, der Indie Arena, Indie Garden. da kommt man schnell durcheinander. Also Indie Garden, das ist, das war tatsächlich auch ein Raum mit nur, jetzt kommt die Katze und nervt mich. Jetzt kommt sie an und will unbedingt was zu fressen haben. Ja, Junge, jetzt, ne? Also die, also Indie Garden, stimmt. Also es ist halt irgendwie so ein kleiner Raum, so eine kleine Booth mit irgendwie 5, 6 kleinen Anspielstationen mit gefühlt 3 Quadratmetern Platz gewesen. Also wirklich alles sehr, sehr klein. und da gab es RoboQuest. RoboQuest ist ein Roguelite, also ein Ego-Shooter, der also der in so einer futuristischen Comicwelt irgendwie spielt. Das erinnert vom Look her so ein bisschen an Borderlands zum Beispiel oder an 13, also hat so einen Cell-Shading-Look. Und die Geschichte ist, dass die Menschheit halt jetzt so ein bisschen am Abgrund steht und weil Maschinen so ein bisschen Terminator-mäßig dann halt, ja, alles überrannt haben. Und du spielst, also ein Mädel schafft es dann aber, so einen Roboter dann zu erwecken. Du spielst diesen Roboter, den sie aus den Trümmern quasi rausgeholt hat. Und deine Aufgabe ist es jetzt, alle verbliebenen Maschinen abzuschießen. Und das Ganze stellt sich da als Ego-Shooter in einem Roguelite-Stil. Und das heißt also, dass man immer wieder von vorne beginnt, sobald man stirbt. Und die Levels werden immer so leicht randomisiert. Also man hat schon zwar immer so eine sehr ähnliche Struktur jedes Mal, aber so das Level, das Placement von einigen Gegnern und das generell viele Elemente wie Items oder so, die sollen halt zufallsbedingt sein. Und das ganze Ding lässt sich im Singleplayer spielen, als aber halt auch im Co-op-Multiplayer, was das Ganze dann auch durchaus interessant macht, weil du das dann halt im Netzwerk so mit so 4 Leuten irgendwie, macht das schon Spaß. Ja, und ich würde jetzt gar nicht so viel über dieses Ding reden, weil normalerweise, es gibt ja schon einige Spiele in dieser Richtung, die jetzt auch ein bisschen konkreter sind, aber ich war sehr überrascht, wie tight die Steuerung ist und wie gut das Trefferfeedback funktioniert, weil da hatte ich mich total an Borderlands erinnert gefühlt. Wenn man da schießt und wenn man da so einen Roboter trifft, das Ganze ist halt nur Roboter, ne, relativ im Sinne in Anführungsstrichen gewaltfrei, weil es da kein Blut zu sehen gibt, aber so wie die Roboter zerplatzen und auch so generell so diese Comic-Effekte waren einfach sehr, sehr direkt. Das fühlte sich einfach sehr gut an und du hast durch die Grafik, die so auf Überfluss die verzichtet so auf überflüssige Effekte, sondern du hast einfach nur, das ist eine sehr gute Übersicht. Und du hast am Standard, als Standardwaffe immer so eine Handwaffe dabei, die sowieso, die sich auch schon ziemlich gut anfühlt. Und du bekommst dann irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie so andere Waffen dazu, die, die dir halt, also so die typischen Sachen wie Sniper-Gewehr oder wie Schrotflinte und so, aber die haben alle so diesen Vamps, wenn man das so sagen kann. Und das hat mich am meisten überrascht. Und dadurch, dass das ganze Gameplay auch sehr schnell ist und dass die Gegner sind klug gesetzt, also du hast so kleine Gegner, die dich so umkreisen, du hast dann natürlich die großen Tanks irgendwie, die es zu besiegen gibt und so, fand ich schon, dass es für Leute, die dieses Genre mögen, durchaus ein kleiner Tipp ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jeder spielen muss, aber wer so generell so Richtung Mother Gunship oder so geht und sowas etwas gerne zocken möchte, der sollte da unbedingt einen Blick drauf werfen. Also RoboQuest, so ein kleiner Tipp, ist auch so ein generischer Name, ein generisches Cover, das überliest man irgendwie leicht. Aber ich hab einfach 10 Minuten gespielt und hatte echt eine gute Zeit. Also ich fand's ne, so Borderesque, Borderlands-Resque, wenn man das so sagen möchte, sagen kann. Gutes Ding.
Kommt 2019 für PC und Konsolen.
Genau. Gutes Ding.
Indiegarden.eu, falls ihr nochmal eine Übersicht wollt mit Trailers und so weiter, haben eine eigene Webseite, so wie die Indie Arena auch. Ich habe mir noch angeschaut, zwar relativ kurz, aber es muss ich unbedingt erwähnen, weil das war so geil. War einer der Highlights, glaube ich, auch auf der Indie Arena jetzt wiederum. Und das Spiel heißt Vectronom.
Ja.
Hast du das gesehen? Es war irre, oder? Also das zu erleben, ist auch schwer zu beschreiben, aber das zu erleben war wirklich ein
also es gibt diese, es gab so ein Puzzle-Spiel, das hieß einfach Cube. Das ist relativ bekannt. Das gab es für Smartphones und für Switch und Switch stimmt gar nicht, für Wii U und so weiter und so fort. Und das hier hat mich daran erinnert, dass man sieht aus einer isometrischen Perspektive so ein sehr abstrahiertes Spielfeld. Das ist ganz, ganz reduziert nur auf Formen. Also man hat überhaupt gar keine Texturen oder so drin, sondern es besteht nur aus Formen und also Stacheln sind dann natürlich so Pyramiden, es gibt Fallen und blablub, da wurde dann einfach die Plattform weggelassen und so. Und die Idee ist, dass du mit deinem Cube, also du verkörperst einfach nur einen Würfel, musst du so einen Hindernisparcours überwinden. Das klingt jetzt natürlich erstmal profan und einfach. Der Clou ist aber, dass alles komplett an die Musik gekoppelt ist. So, das heißt, mit jedem Takt, ja, mit jedem Beat verändert sich die Umgebung in sehr, sehr psychedelische Weise, weil dann switchen die Farben halt die ganze Zeit. Es wird gelb, es wird lila, es wird orange, wirklich von Takt zu Takt. Und damit.
Und es ist so ein ganz treibender Elektro-Soundtrack, der so, also man muss sehr auf den Takt achten und ihr könnt euch das vorstellen, da war so eine Brücke und auf dieser Brücke sind so Spikes hochgeschossen, wie man es aus Plattformern halt kennt, bei Mario und Co. auch. Und diese Spikes waren quasi die, die Drumbeats, also wie man das halt vom Equalizer kennt, wenn so dann diese Spikes so hochfahren auf dem Equalizer, genau das war dann halt ein Hindernis und diese Equalizer-Spitzen, die haben dich halt getötet. Und die kamen aus dem Boden und sind immer so im Kreis rumgelaufen um so ein Loch in der Mitte. Und dann haben die sich halt so kreisförmig bewegt und du musstest halt wirklich im Takt da durchrennen. Du kannst auch außerhalb des Takts einfach so irgendwie schnell durchrennen. Das geht schon auch. Du wirst aber auch belohnt am Ende eines Levels dafür, wenn du im Takt gespielt hast, was ich wirklich auch wieder sehr cool finde. Und das Spiel wird tatsächlich einfacher, wenn du dich halt voll auf diese Musik einlässt. Also die haben einen dann Kopfhörer aufgesetzt und man muss in dieses Spiel, in diese Musik eintauchen und eins werden mit dem Beat. Nur dann kann man dieses Spiel
ja, weil die, überleben. Weil das, also das Schwierige ist eben, dass die Ebene sich halt auch ständig verändert. Also es sind ja nicht nur die Spikes, sondern es sind ja auch die Wege, die sich verändern. Zum Beispiel, also pro Takt verschiebt sich dann dieser schmale Pfad, auf dem du dich da gerade bewegst, einfach ein Stück nach vorne. Und du musst dann wirklich im Takt mit diesem Pfad dann mitgehen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es die, also wenn man sich vorstellt, dass früher Spieler, die nur auf Pixel basieren und die einfach sehr, sehr einfache Grafiken noch haben, wenn da sich zum Beispiel so eine, sagen wir mal, eine Flutwelle irgendwie fortbewegen würde irgendwo, dann würde die ja auch in sehr groben Pixeln sich nach vorne bewegen, so und so ähnlich. Und hier ist das irgendwie so ein ähnliches Gefühl, weil man, das nur, dass das Ganze halt in so einer ISO an sich gesetzt wird. Man muss immer so ein Stück mitgehen, man muss, also das geht, das ist schwer zu beschreiben, weil es einfach auch keine flüssige Animation da gibt, weißt du? Also der Abgrund ist da, wenn der Beat da ist. Es ist so zack, 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 ganz staccatoartig, ganz schlagartig. Und du hast da überhaupt keinen Übergang oder so, sondern wenn du knallhart nicht auf den Takt gehört hast, dann fliegst du halt einfach entsprechend raus. Aber das macht den Reiz aus. Also wenn man sich wirklich extrem auf dieses Spiel einlässt und wenn man ganz tief drin ist, hat das Ganze so eine ganz hypnotische Wirkung, auch durch die Farben und so weiter. Und man braucht das aber auch, um in diesen Trance-Zustand zu geraten, weil irgendwann wird das Ganze rein intuitiv. Also man hat, man denkt eigentlich gar nicht mehr drüber nach, sondern weiß vorne, 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 links, rechts, ist super gut. Also unheimlich schwierig zu beschreibendes Spiel, also ähnlich schwierig wie Oku irgendwie, weil es halt so visuell ist, aber also richtig geiles Ding, also hat mir auch total gefallen.
Sehr schön. Also sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ist jetzt gar nicht pun intended, aber beim nächsten Spiel spielt man tatsächlich ein blindes Mädchen. Another Sight spielt man ein blindes Mädchen, die Hilfe von einem Kater bekommt. Und klingt so ein bisschen nach Alice im Wunderland. Und sie erinnert, glaube ich, optisch auch so ein bisschen daran. Aber du hast dir Another Sight genauer angeschaut. Geht eher in die Steampunk-Alice-Wunderland-Geschichte,
ja, oder? Also die Frage habe ich den Entwickler auch gestellt. Und er so, I get that a lot. Yeah. Weil es war, also ich habe mir da so eine persönliche Präsentation geben lassen, war so ein Einzeltermin, wo ich das dann auch mal in Ruhe anspielen konnte. Also tatsächlich.
Oh, der
ja,
Feind.
Der Feind, hä? Ja, ja, es ist. Nein. Ja, natürlich mit Wein und Pfeife. Und wir haben, also tatsächlich ist das Mädchen, das du da spielst, hat so ein Kostüm, also ein Kleid an, das an Alice im Wunderland erinnert. Und dadurch, dass sie halt auch lange blonde Haare hat und so und so der Typ ist, kann man das schon so ein bisschen verwechseln mit der alten Alice, ne? Wohlbemerkt, die neue ist ja mehr so ein Goffmädel. Ja. Und es ist aber tatsächlich eher orientiert an Neil Gaiman's Neverland, das ist ein ziemlich beliebter Fantasy-Roman, vielleicht eins der bekannt, also nicht unbedingt das bekannteste, aber eins der vielleicht sehr eindeutig beliebtesten, also was im Wertungsdurchschnitt beliebtesten Werke von Neil Gaiman. Also da sagen alle, die Neil Gaiman mögen, das ist eins der seiner besten Werke. Und das ist insofern interessant, weil das Mädchen, das du spielst, die stürzt irgendwie so in die Tiefe, er spielt eigentlich in London und stürzt dann irgendwann in den Untergrund. Und da stellt sie fest, dass da unten eine komplett andere Welt, eine ganz andere Welt gibt, die beherrscht wird von oder die erstellt worden ist von berühmten Persönlichkeiten, die aber auch alle so in dieses Steampunk-Feld fallen. Also da gibt es einen berühmten Maler, dessen Name mir jetzt gerade gefallen ist, aber da gibt es zum Beispiel auch Jules Ja, Monet, Monet, stimmt, ja. Ah, guten Morgen, Michael. Monet ist zum Beispiel der erste Charakter, den du halt auch im Spiel triffst. Das ist der, den ich auch in der Demo gesehen habe. Und dann gibt es aber auch Charaktere wie zum Beispiel Jules Verne irgendwie. Und je nachdem, wo du dich da jetzt gerade befindest, verändert sich auch die Wert. Bei Jules Verne ist alles natürlich so in einem Industrial-Fabrikstil irgendwie gehalten, wogegen bei Monet die absolute Harmonie herrscht. Also er lebt zwar unterirdisch, aber er hat überall sind Bilder aufgestellt und alles ist irgendwie malerisch und so. Und er malt auch inmitten einer grünen Wiese, warum es auch die immer Untergrund gibt. Und warum es diese Welt gibt, warum es diesen Untergrund gibt, ist eine Sache, eins der Probleme, die du lösen musst. Und die andere Aufgabe ist natürlich wieder an die Oberfläche zu gelangen und vielleicht auch sogar das Augenlicht wieder zu gewinnen, weil das ist nämlich ein Teil dieser Gameplay-Mechanik. Das Mädchen verliert leider ihr Augenlicht während des Sturzes. Vielleicht hat das auch andere Gründe, so genau weiß ich das nicht, aber sagen wir mal, es ist erstmal nur der Sturz. Und deswegen kann sie nur Sachen sehen, die so die Geräusche irgendwie von sich geben. Also sie bekommt dann, deswegen heißt das Spiel auch Another Sight, weil du dann...
Und so sieht man es auch als Spieler, oder wie?
Genau, so also siehst du es auch
als Spieler. Man sieht nur aus den Geräuschquellen und dann sieht man es visuell aber auch.
Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo dann so eine fette U-Bahn vorbeifährt und dann ist plötzlich alles hell. Also dann kannst du irgendwie auch wirklich alles sehen, weil alle Klangquellen dann sozusagen die Umgebung für dich erleuchten. Und weil du es dann aufgrund dieses, auf diese Einschränkung nicht schaffst, allein gibt es aber dann einen Kater, der dir dabei hilft. Der freundet sich relativ früh bei dir an. Der ist wohl dann auch dein Weggefährte. Und du kannst zwischen diesen beiden Figuren wechseln. Also ein bisschen wie bei Trine. Also du kannst sowohl das Mädchen steuern als auch die Katze. Und die Katze kann andere Dinge tun als das Mädchen. Das Mädchen kann zum Beispiel Hebel umlegen irgendwie oder irgendwie Sachen bedienen, die Menschen halt so bedienen können. Und die Katze kann dafür auf Plattformen springen oder halt irgendwo hochklettern oder halt irgendwie andere schmale Passagen überbrücken, die für das Mädchen nicht passierbar sind. Zum Beispiel eine Holzplanke über einem Abgrund, da würde sie sofort runterkrachen. Und das ist ziemlich cool. Also mir hat das gut gefallen. Also erstmal wegen dem Flair. Wer Neil Gaiman mag, der soll sich das unbedingt angucken. Das hat jetzt zwar, glaube ich, nicht den offiziellen Neil Gaiman Namen drauf, aber ey, es geht total in die Richtung. Also das haben sie auch ganz offen gesagt, das ist total inspiriert davon. Deswegen werden Leute, die Neverland oder auch generell viele Sachen des Autors mögen, da unbedingt sofort ja so ein Vibe irgendwie bekommen. Das finde ich ziemlich gut, weil es nicht so viele Spiele in dieser Richtung gibt. Und vom Gameplay war das schon ganz cool. Also es ist noch ein bisschen hin bis zum, der Release ist, glaube ich, jetzt irgendwann im Herbst. So ein paar kleine... Nee,
2019.
Bitte?
2019 auch
erst. 2019 auch erst, ne? Dann haben sie es jetzt wieder verschoben. Also die wollen... Ach stimmt, die PC-Version soll erst, kommt zuerst. Die wird tatsächlich ein bisschen früher erscheinen. Und die Konsolenversion kommt später. So rum war das. Also sie wollen noch so ein paar Sachen an der Steuerung irgendwie verändern. Also Kollisionsabfrage und so werden sie noch ein bisschen verfeinern. Ich hatte damit jetzt keine Probleme, aber da hast du schon bemerkt, da könnte man noch so ein kleines bisschen was machen, aber ansonsten war das echt cool. Also wer so Trine mag.
Und so ein 3D, so ein Third-Person 3D-Action-Adventure genau. Oder wie muss man sich
das Ja, so, also 2D, 2,5D, sagt man ja dazu, ne? Neumodisch. Also es ist also alles auf einer 2D-Plane, aber du hast
okay, aber 3D.
Aber alles in 3D-Grafik irgendwie dargestellt. Einen wunderschönen, märchenhaften Flair. Hat sich echt ganz gut gespielt. Das, was ich anspielen konnte, hatte von den Rätseln irgendwie auch einen ganz netten Charakter. Ich weiß es nicht, ob das jetzt schwer oder leicht wird. Das wird man dann sehen. Und was eine Besonderheit ist, das mir sehr gut gefallen hat, das ganze Ding hat relativ viele Zwischensequenzen, die alle so in so einem handgezeichneten Stil sind. Das sind ziemlich viele Stills, die dann so hin und her bewegt werden. Aber was wirklich gut daran war, war die Vertonung. Da war ich sehr überrascht. Also sie haben einen sehr guten Sprecher für Monet zum Beispiel gefunden. Der hat mir die Stimme sehr gut gefallen und das Mädchen ist auch gut gesprochen. Also da glaube ich, ist so für Märchenfans das richtige Spiel, was jetzt demnächst kommt.
Ganz anderes Genre, ganz andere Action steht dann, glaube ich, hinter Grip. Der Name schreit schon richtig nach Auto, Rennen, Spaß und Action pur. Ist nämlich mit großen Buchstaben geschrieben und das heißt in der Spielebranche, dass es da abgeht, Micha.
Ja. Und dass man sowas auch mit dem Arnold Schwarzenegger Slang aussprechen kann. Grip.
Grip, Grip.
Nee. Nicht so ganz, aber Grip ist nichts anderes als der geistige Nachfolger von Rogue Cage. Rogue Cage ist ein futuristisches Rennspiel, das damals für PlayStation 1 und für PC erschienen ist. Davon gab es zwei Teile. Und die Idee ist, dass die Autos so von beiden Seiten fahren können. Also sowohl oben ist unten und unten ist oben, sozusagen. Es gibt auch diese Matchbox-Autos, die man einfach so drehen kann irgendwie, die so große Reifen haben, dass es egal ist, ob sie jetzt mit dem Bauch nach unten oder mit der mit dem Dach nach unten irgendwie fahren. Also beides ist das eh relativ, je nachdem, wie der Wagen startet. Also das heißt, diese Rennstrecken sind dann auch entsprechend wild. Du kannst dann irgendwie an Tunneln entlang fahren und dort auch mal runterfallen, ohne dass was passiert. Oder du kannst irgendwie Saltos schlagen oder irgendwie Prioretten springen und so. Und du landest auf jeden Fall immer auf der richtigen Seite. Das ist also nicht so wie mit dem Toastbrot, das man beschmiert hat und es landet dann immer auf der falschen Seite auf dem Boden, sondern das ist Teil der
Spiel. Beide Seiten Marmelade machen, Micha, Mensch.
Ja, das stimmt. Ja, okay, das stimmt. Und so muss man sie,
nein,
genau.
Nein, oder das Marmeladenbrot auf den Rücken einer Katze binden und dann in die Luft werfen.
Dann hast du nämlich. Das ist eine neue Energiequelle, weil sich das unendlich dreht. Ja. Kennst du den Werbeclip? Ja. Also bei Grip ist das so, da ist das Auto von beiden Seiten mit der Marmelade beschmiert. Und das ist also futuristisches Rennspiel heißt, es ist unheimlich schnell. Die Strecken sind halt auch extrem abgefahren design und das Ganze ist halt.
Ein bisschen Mad Max oder so.
So Wasteland. Tendent,
aber hat halt so diese.
Ja, so ein intergalaktisches Wasteland, kann man sagen. Also, weil es halt auch auf dem Mars spielt oder auf anderen Planeten irgendwo. Aber das Ganze hat schon eher so diesen Wüstencharakter, das stimmt schon. Also, das Ganze ist so ein bisschen verdorrt. Aber so war das bei dem alten Rollcatch nämlich auch so. Mhm. Und das sind halt die originalen Entwickler. Also, ich habe auch, da war dann irgendwie der Designer.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Also da lag in so viel dran. Die haben ja auch danach noch Firebugs zum Beispiel gemacht, was auch in diese Richtung ging. Und auch das Lego Drone Racer ist zwar lizenziert, aber hat auch so ein paar Elemente von Rollcatch übernommen. Also da gab es schon ein paar Titel in dieser Richtung und die wollten einfach wieder sowas machen, nur halt modernisiert und ein bisschen fetter und schneller. Und halt, heilige Scheiße, ist es geil. Also dieses Spiel ist es, also so, solche Rennspiele so in Richtung Redout und so feiere ich ja eh total. Und das hat sich so gut gespielt. Ich habe 10 Minuten gespielt, im Splitscreen teilweise, man kann es im 4-Spieler-Splitscreen spielen oder halt auch zu zweit. Ich habe zu zweit gegen den Entwickler gespielt. Lief auf dem PC, auf dem ich das gespielt habe, natürlich schon ziemlich gut. Ich habe das dann mit dem Xbox-Pad gezockt. Ey, die Steuerung, das ist genau dasselbe. Genau dasselbe Spiel wie vorher, nur halt mit besserer Grafik und noch ein bisschen schneller und ein bisschen natürlich feingeschliffener. Aber es ist genau das Rollcage-Feeling, das man einfach jahrelang vermisst hat.
Bock drauf. Richtig. Das ist halt Mario Kart mit Waffen, oder? Also das ist eigentlich genau das, was wir vermisst haben halt jetzt die letzten Jahre.
Dadurch auch, also klar, Waffen gibt's halt auch, die kann man, glaube ich, auch ausstellen irgendwie. Man kann sich auch nur aufs Rennen konzentrieren, aber ich finde halt diesen Achterbahn-Charakter von den Strecken, ja, finde ich cool. Du hast halt nicht so harte Kurven, weil schon so ein bisschen auf diesen, auch Speeden auch ankommt, du hast auch eine Boost-Taste und so weiter. Du musst halt schon dich konzentrieren, weil der Wagen ist relativ schwerfällig. Also es ist nicht so wie bei den Wipeout-Gleitern, dass du so relativ wendig bist, sondern es ist schon, also Grip heißt auch nicht nur im Titel, sondern halt auch im Gameplay, das Ding sitzt relativ fest auf dem Boden und du hebst erst so richtig ab, wenn du halt eine entsprechende Geschwindigkeit irgendwie hast, dann fängst du auch an, so diesen Grip zu verlieren und daher wahrscheinlich auch der Name, dass du dann auch sehr leicht die Kontrolle verlieren kannst. Und so ähnlich wie bei Rollcatch kannst du da auch, wenn du nicht richtig steuerst, dann einfach mal komplett aussteuern und dann stehst du plötzlich mit dem Rücken zur Strecke. Das kann durchaus passieren. Also man muss sich da unheimlich konzentrieren. Hat aber so viel Spaß gemacht. Und die Strecken, ich habe 3 Strecken gespielt, die waren alle gut designt, hatten auch Sprungschanzen und halt diese besagten Rundtunnel, wo man auch an der Decke fahren kann und auch viele Sprünge und so weiter. Das war super. Also wer Rockage mag, der braucht Grip. Also ich glaube auch, dass es auf den größeren Konsolen gut laufen wird. Also auf dem PC ist jetzt natürlich hervorragend und man hat mir versprochen, dass das ist so PR-Dingens, dass da die Konsolen werden auch gut werden. Ich glaube auch, so wie das aussah, dass es machbar ist. Dann habe ich natürlich nach der Switch-Version gefragt, weil dafür kommt es nämlich auch. Der Entwickler hat dann gesagt, ja, ist schwer. Wir versuchen unser Bestes, aber diese Art von Spiel auf die Switch umzusetzen, fällt denen nicht so leicht. Die schleifen da jetzt ordentlich dran rum, dass die Performance stimmt, aber der hat jetzt schon gesagt, dass die Switch-Version zwar funktionieren wird, aber sie wird optisch deutlich schlechter aussehen als die normale Version. Also der Weiterentwickler so ehrlich hat gesagt, komm, jetzt weißt du auch, dass du irgendwie ein Unreal Engine Spiel und das wird dann so ähnlich wie dieses Oyster Fruit Racing, was wir vor ein paar Wochen besprochen haben, auch wahrscheinlich mit sehr vielen Einschränkungen irgendwie leben müssen. Also kommt für Switch, aber vielleicht wartet ihr bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen noch ab, bis man mehr darüber erfährt.
Ja. Also. Ja, es sind halt nicht die Shin-Leute, die alles aus der Konsole rausholen wie bei Neo Racing.
Ja,
die können halt einfach nicht.
ist halt Multiplattform-Titel und da jetzt speziell auf die Switch optimieren, schwer. Ja. Also das kriegt man da jetzt so nicht hin. Ja, also das. Ja,
wer da jetzt schon Bock drauf hat, es ist schon verfügbar im Early Access auf Steam für 20 Euro. Also da kann man sich schon einbringen auf dem PC in die Entwicklung. Wird aber, glaube ich, eher ein reines Multiplayer-Spiel. Also hat da zwar sehr positive Bewertungen bis jetzt, aber natürlich auch einige, die sagen, irgendwie finde ich niemand im Multiplayer. Das wird dann zum Launch dann hoffentlich besser, aber ja, wird jetzt kein klassischer Singleplayer, das ist schon eher auf Multiplayer ausgelegt.
Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, nochmal betonen, es gibt einen Vierspieler-Split, das ist schon echt geil. Also für die sollte ich spielen. Es ist schwer dann, je nach Bildschirmgröße dann zu spielen, das bringt der Vierspieler natürlich mit sich, gerade bei diesem Spiel ist der Tunnelblick schon ein bisschen extrem, aber ich habe es jetzt auf dem Zweispieler doch noch irgendwie nach einer kleinen Einführung ganz gut hingekriegt, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Dann natürlich im Zweispieler jemanden wegzuslammen oder über den hinweg zu fliegen, ist dann nochmal doppelt lustig. War ich das? Ja, das war ich. Super Ding. Multiplayer ist ein guter Stichwort, weil ich hatte nämlich am letzten Messetag, also nach dem Community-Treff, bin ich tatsächlich noch mal in die Halle gegangen, weil es da noch ein paar Sachen für mich zu erledigen gab. Und dann habe ich dann noch die letzte Stunde der Messe dazu genutzt, mir noch Dead or Alive 6 und SNK Heroines anzugucken. Also zwei Prügelspiele, die jetzt demnächst mal rauskommen. Ich fange mal mit Dead or Alive 6 an. Extrem gut, wie eigentlich erwartet, macht super viel Spaß. Die wichtigste Änderung für viele wird wahrscheinlich sein, dass die Sexualisierung komplett rausgefallen ist. Also da war nichts von zu sehen irgendwie in diesem Spiel. Die wollten das Ganze wohl in etwas seriösere Richtung irgendwie treiben, deswegen haben sie diesen Faktor dann komplett weggenommen. Dafür ist das Spiel blutiger geworden. Also die haben richtig Wunden nach den Kämpfen und Abschürfungen und es gibt irgendwie auch so Ringkämpfe, wo dann wirklich mal so ein bisschen Blut in die Kamera spritzt. Da war ich schon ein bisschen überrascht. Also es geht dann ganz so schon echt so in die Richtung von Ninja Gaiden. Ich war fast erschrocken, wie angeprügelt die Leute dann am Ende irgendwie aussehen. Also richtig auch kleinen Wunden und Prellungen, das haben sie dann irgendwie da reingepackt, hat aber ansonsten so diese schnelle Dead or Alive Gameplay, das man auch kennt, also sehr, sehr ballettartig, sehr, sehr viel, Timing-basiertes Tänzeln, sag ich mal irgendwie, und es ist diesmal auch umso wichtiger zu blocken, weil es sehr, sehr schwer ist, aus den Angriffen des Gegners irgendwie rauszukommen, das ist mir aufgefallen, und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Hintergründe jetzt auch ein bisschen interaktiver geworden sind. Da gibt's zum Beispiel einen Level, den wir gespielt haben. Ich habe gegen so einen anderen Messebesucher gespielt und dann haben wir diese Stage dann zweimal benutzt. Da ist irgendwie so eine Crowd im Hintergrund und wenn du in die Crowd reingetreten oder reingeschleudert wirst, dann stößt sie dich zurück. Das ist dann wie so ein Bounce irgendwie so, damit man halt einfach so zurückgeworfen. Und das kann dann auch als taktisches Element genutzt werden. Davon abgesehen sieht es einfach gut aus. Das ist die gewohnte Dead or Alive Qualität irgendwie. Also sieht optisch super aus, lief flüssig und bla blub und hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Ich finde den Shift zu mehr Ernst. Es ist das Gegenteil von Dead or Alive 4. Sagen wir es mal so. Also Dead or Alive 4 war super anime-mäßig und sehr, sehr bunt und ja eigentlich schon fast fröhlich, weil du auch so Orte irgendwie hattest wie die so Kirschblüten, die runterfallen und Kostüme waren deutlich freundlicher und so und das Ganze hat etwas leichteren Feel. Und das hier wirkte noch düsterer als der Vorgänger. Also irgendwie scheinen sie jetzt eher so in dieser finstere Richtung zu gehen, dadurch, dass das Ganze jetzt auch richtig mit Wunden und so ist, das ist ungewohnt. Also man ist ja eigentlich von Dead or Alive so eine unrealistische Ästhetik auch gewohnt und da werde ich mich ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber war nicht schlecht, war gut.
Das komplette Gegenteil war dann das nächste Spiel, SNK Heroines.
Ja.
Das sind die knappen Bikini-Mädels mit angeklebten Hasenohren und Fuchsschwänzen in noch knapperen Bikinis, die sich gegenseitig verkloppen. Also da ist wieder der Bouncy-Faktor bei der Brustphysik wahrscheinlich auch ausschlaggebend und einer der Bullet Points, oder?
Denke ich mir, kann sein. Also die Kostüme, die ich jetzt auf der Messe gesehen habe, die waren eigentlich ganz normal, aber es gibt wahrscheinlich eine riesen Auswahl an Kostümen. Weil das ist tatsächlich ein Spiel, das ist eine Neuentwicklung. Also da gibt es jetzt überhaupt keinen Vorgänger für. Deswegen starten sie da quasi von neu. Und die Idee ist, dass du so eine Art Best-of aller weiblichen Charaktere der SNK-Reihe irgendwie hast. Da sind also alle prominenten Figuren irgendwie drin, die in diesen ganzen SNK-Prügelspielen aufgetaucht sind und das Ganze, ja, also auch vom Flair und auch von der Aufmachung ist das komplett das Gegenteil. Also es ist überhaupt nicht düster, nicht im geringsten. Also das ganze Ding, Schläge werden nicht mit Blut, also Treffer werden nicht mit Blut illustriert, sondern mit lustigen Konfetti irgendwie. Du hast da irgendwie alle Sachen, die irgendwie süß sind. Also da fliegen Bonbons durch die Gegend, Konfetti, weiß nicht, irgendwelche anderen Symbole. Schwer zu beschreiben, so Pop-Art-Zeug irgendwie, wenn man sich beeilt. Es gibt dann, wenn du so Sondermoves irgendwie ausführst irgendwo, dann fliegt da kein Speichel durch die Luft oder irgendwelche anderen Körperflüssigkeiten, die illustrieren, dass jetzt jemand voll geschlagen wurde, sondern es ist alles irgendwo so ein Partikeleffekt, der mich so an, ja, so an diese Pop-Art-Dinger von Persona irgendwie erinnert haben. Also ich finde auch, dass das Ganze hat und so, hat irgendwie diesen Flair. Und das Ganze steht dadurch, dass die Frauen so im Vordergrund stehen, auch sehr viel mehr auf diesen Sexy-Faktor. Das stimmt. Also diese Kostüme haben sie jetzt auf der Messe nicht gezeigt, weil du nur eins irgendwie in die Standardkostüme irgendwie auswählen konntest, aber da gibt es wahrscheinlich eine riesen Auswahl an Kostümen.
Ja, du kannst ja auch komplett customizen. Also ich habe so einen Trailer gesehen, wo du dann den halt auch irgendwie Clownsnasen, Hasenöhrchen, Basecappies genau. Und natürlich verschiedene Bikinis anziehen kannst. Vom Gameplay ist es eher auf Tag Team ausgelegt, also der Untertitel ist auch Tag Team Frenzy und ich krieg einen Vogel, wenn ich diese Trailer nur sehe. Das ist ja so dermaßen viel los auf diesem Bildschirm. Da fliegen ja wirklich Teddybären bei jedem Schlag durch die Gegend und so. Also da muss man schon mögen, glaube ich, dieses Spiel.
Ja, ich fand's aber
sehr abgesteckte Zielgruppe auf jeden Fall.
Total. Also abgesteckte Zielgruppe, ich fand's aber mega geil. Also mir hat's total gut gefallen. Es ist genau das, wie gesagt, düster ist es halt gar nicht irgendwie, sondern es ist dieses kunterbunte Konfetti-Zeug. Und das hat richtig Spaß gemacht, weil das halt, ich habe das auch relativ lange, eine Viertelstunde gegen einen anderen Messebesucher gespielt. Da kam dann auch die Präsentationsfrau kam nochmal vorbei, hat eine Runde mitgespielt. Und ich war sehr überrascht, wie gut dieses Kampfsystem funktioniert. Also dafür, dass es halt komplett neu ist, funktioniert es ganz gut.
Aber SFA könnte es ja seit 40 Jahren machen, die Prügel. Es ist 40 Jahre
aber dieses Jahr. Das stimmt, aber es ist halt trotzdem eine 3D-Engine und irgendwie neu. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie da als Hintergrund genommen haben, aber es fühlt sich auf jeden Fall neuartig an. Das lief auch eigentlich ganz gut. Also die Framerate ist nicht so flüssig wie bei, ich glaube, das sind nur irgendwie 30 Frames oder so. Und das hat man dann schon bemerkt, weil Dead or Alive halt so dieses typische 60-Frames-Gameplay. Bei einem Prügelspiel ist so etwas tatsächlich halt einfach nicht unwesentlich. Und das wäre jetzt so die erste Einschränkung, die ich jetzt irgendwie nennen würde. Das ist so etwas, SNK Heroines spielt sich schon echt gut. Also die Steuerung war sehr tight. Man konnte sehr viele verschiedene Kombos sehr spielen ausführen, wenn man dann irgendwann sich dran gewöhnt hat. Das war alles einwandfrei. Blocken und so, all die ganzen Dinge funktionieren ziemlich gut. Besonderheit ist, dass man nicht einfach nur bis zum Ende der Lebensleiste prügelt, sondern man muss am Ende immer so eine Art Finish-Move machen. Also man muss die Kontrahentin, das klingt jetzt böse, aber irgendwie so bis zur Bewusstlosigkeit prügeln, dann kommen irgendwann so Sterne über den Kopf und dann musst du so einen Finalschlag ausführen. Also das ist wie so eine Art Finisher, ein unblutiger Finish-Move, Fatality, wenn du so möchtest, dann wird irgendwie nochmal so eine Sonderaktion ausgeführt und erst dann ist der Kampf beendet. Das gibt nämlich der Gegenpartei die Möglichkeit, dann aus diesem Trance-Zustand dann irgendwie dann wieder rauszukommen und dann den Kampf nochmal umzukehren. Das ist eine ganz interessante kleine Änderung in der Mechanik. Ansonsten Tech-Team, also du kannst halt wechseln zwischen den Figuren. Du wählst am Anfang immer zwei aus und es ist auch ziemlich witzig, wie die Leute, die nicht im Kampf sind, im Hintergrund stehen und die ganze Zeit anfeuern. Das sieht man auch nicht in jedem Spiel. Also da sind die Charaktere jetzt nicht einfach irgendwie weg aus dem Schirm, sondern man sieht die tatsächlich im Hintergrund und die machen so irgendwie Jubelbewegungen oder so etwas und feuern das ganze Geschehen irgendwie an. Und das ist schon gesagt, bunt. Also dieses Spiel ist, also wer keine bunten Spiele mag, kriegt bei dem den Karies. Das ist so bunt. Aber auf eine geile Art bunt, weil diese Hintergründe sind zum Beispiel eine Villa und diese Villa ist nicht einfach nur Marmorboden mit alles in Beige, wie man sich das vielleicht so vorstellt, sondern es ist einfach, da sind alle Farben drin. Also irgendwie haben sie alle möglichen Farbpaletten irgendwie da in die Hintergründe reingetan und es ist dann wahrscheinlich für Leute, die so bunte Spiele nicht mögen,
Also Anime-Klischees. Es sind natürlich auch alle so Anime-Mädels, also schon sehr. Nee, ist nichts für mich auf jeden Fall. Aber ich glaube, Gameplay-Mechanik, glaube ich dir, dass das bei SNK ganz gut funktioniert.
Ja, aber also das ist auch eine ganz schmale Zielgruppe. Es kommt auch nur für Switch raus. Also es wird es, glaube ich, für nichts anderes geben. Und da ist die Zielgruppe auf jeden Fall stark abgesteckt. Und das ist ganz witzig, weil jetzt parallel noch Blade Strangers rauskommen wird. Das ist so ein Prügelspiel mit so Indie-Charakteren, kann man sich so ein bisschen ähnlich vorstellen wie dieses Brawl, nur hoffentlich gut.
Ja. Und, kurze Ergänzung, kommt auch für PS4.
Kommt auch für PS4? Ach, gut zu wissen. Dann sollte man sich die vielleicht mal angucken wegen der Framerate. Ich glaube nämlich fast, dass sich das bei diesem Spiel lohnen würde. Jedenfalls, da würde ich dann aber auch nochmal abwarten. Das ist ein guter Tipp, gut, dass du es gesagt hast. Ich dachte, das kommt nur für Switch. Weil Framerate, also Switch, wir haben es halt dockt natürlich gespielt, ne, im großen Bildschirm. Mhm. Und da hat man irgendwie den Unterschied so, ich habe halt direkt davor Dead Live gespielt, da merkst du den Unterschied schon deutlich. Also Soul Calibur ist richtig fluffig, Dead Live ist richtig fluffig und SNK Heroines auf der Switch ist so, bunt, aber irgendwie kann man auch nicht so richtig, merkt man, das ist nicht ganz so flüssig. Da ist irgendwie was, was man dann auch merkt. Und es spielt sich zwar gut, aber man hat das Gefühl, dass so ein paar Animationsframes übersprungen werden. Das ist so ein ganz subtiles Gefühl. Deswegen würde ich vielleicht warten, wie die beiden Versionen sich am Ende herausstellen. Und in Zweifelsfall dann vielleicht auch, wenn man die Wahl hat, auf die PSP-Version setzen. Aber lief okay, war ganz gut. Hat mich auch gefreut, dass so ein Nischen, also das hat keiner irgendwie auch gespielt, ne, übrigens. Also neben war Travis Strikes Back, irgendwie hat auch kaum einer gespielt. Und SNK Heroines, der Stand war auf jeden Fall nicht so gut besucht, weil ich glaube, nicht so viele Leute hat das angesprochen. Jo, das war's. Also wunderbar. Ich glaube,
das war's mit unserer Berichterstattung von der Gamescom mit den Tageszusammenfassungen. Nochmal hier der kleine Nachtrag zu den Spielen, die wir haben immer noch wahrscheinlich 10 Spiele, über die wir reden könnten, aber jetzt ist auch mal gut mit Gamescom. Wir werden einige der Titel, die wir dort gesehen haben, sogar auch demnächst schon direkt als Review haben, zum Beispiel Twin Pine Hospitals, das ist Theme Park Nachfolger, der kommt, glaube ich, schon diese Woche, den habe ich dort auch angespielt, das haben wir jetzt erstmal kurz ein bisschen rausgelassen, kommt dann schon bald als Review, aber es gibt noch ein Interview dazu und das ist nämlich jetzt auch noch die Ankündigung, dass wir diese Woche noch 2 Interviewfolgen machen werden mit den Interviews, die wir auf der Gamescom geführt haben mit Indie-Entwicklern und den ganzen Leuten vor Ort, auf Deutsch, auf Englisch, völlig gemischt. Das heißt, da werden wir jetzt nochmal eine Doppelfolge wahrscheinlich machen, gell? Also wir sind da am Sondieren gerade, aber es wird wahrscheinlich von der Länge her so zweimal eine rund einstündige, dreiviertelstündige Folge werden. Die gibt's dann Ende der Woche, da sind wir noch im Schnitt. Und genau, das war's mit der Berichterstattung von der Gamescom. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns Ende der Woche nochmal mit Interviews.
Alles klar, bis dann, ciao.